Ja, ich denke, das ist doch eine wunderbare Aussage in diesem schönen Lied, dass Gott uns niemals verlässt, wie wir es auch gehört haben aus dem Hebräerbrief. Ich will dich nie verlassen noch versäumen. Alles wunderbare, herrliche Verheißungen, die uns Gott in seinem Wort gegeben hat, die nur darauf warten, im Glauben auch von uns in Anspruch genommen zu werden. Wenn wir heute Morgen nicht fortfahren mit der Betrachtung der Abrahamsgeschichte, dann liegt das daran, dass mich bestimmte Umstände daran gehindert haben, so die letzten Vorbereitungen zu treffen. Auch aufgrund gesundheitlicher Probleme habe ich im Augenblick ein wenig Konzentrationsschwierigkeiten. Und der Herr hat mir ein anderes Wort aufs Herz gelegt, ein Wort aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16, die Verse 23 folgende. Das wollen wir zunächst einmal lesen. Da heißt es, nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Es liegt nun schon über 30 Jahre zurück, da bat mich ein alter Bruder, das war damals in der Bibelschule im Elendstal, hier in Wuppertal, bat mich ein alter Bruder, der ehemalige Seminarinspektor Stabber, darum, ihn doch einmal im Verkündigungsdienst zu vertreten. Und damals fand die Gemeinschaftsstunde der Stadtmission noch in der Calvinkirche statt. Ich meine, es wäre 18 Uhr gewesen oder 20 Uhr, ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Und dann fragte mich der Bruder Stabber, nachdem ich dann auch zugesagt hatte, einige Tage vor dem Sonntag, worüber ich denn sprechen wolle. Naja, ich hatte mir natürlich inzwischen schon Gedanken gemacht, und ich antwortete ihm, möglicherweise über Römer Kapitel 6. Oh, sagt er, das ist doch viel zu schwer. Sprechen Sie doch über, oder sprich doch über Apostelgeschichte 16. Da kann man so richtig zwitschern. Nun, ich habe dann auch seinen Rat beherzigt. Ob ich gezwitschert habe, das weiß ich nicht. Und ob ich heute zwitschern werde, das weiß ich auch nicht. Aber ich möchte uns doch eine ganz bestimmte Wahrheit ans Herz legen durch dieses Wort, dass wir es neu lernen, Gott zu loben und zu preisen und ihm zu danken alle Zeit für alles. Also ich will uns heute Morgen eine Lob- und Dankkur verschreiben. Genau das, was mir der Herr auch selbst verschrieben hat. Zunächst einmal die Situation hier. Paulus und Silas waren vom Herrn nach Europa gerufen worden. Sie kamen nach Mazedonien, sie kamen nach Philippi und dort schenkte Gott ihnen eine offene Tür fürs Evangelium. Dort kam eine Frau namens Lydia zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus, empfing Vergebung ihrer Sünden und Gewissheit des ewigen Heils. Was das bedeutet, das wurde mir gerade noch mal deutlich, als unser lieber Bruder Erwin von der Gewissheit des ewigen Lebens sprach. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und manchmal ist das ja gut, wenn man in krassen Gegensätzen denkt. Und das ewige Leben steht im krassen Gegensatz zur ewigen Verdammnis. Und wenn man darüber nachdenkt, was das bedeutet, auf ewig von Gott getrennt sein zu müssen, verloren zu sein, dann wird einem das vielleicht wieder ganz neu deutlich, was das auch auf der anderen Seite bedeutet, ewiges Leben zu haben. Mit Gott versöhnt zu sein durch das Blut Jesu, auf ewig, in alle Ewigkeit, ungetrübte, ununterbrochene Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater und seinem Sohn Jesus Christus haben zu dürfen. Das ist etwas ganz, ganz Großes. Wir haben uns daran so sehr gewöhnt, aber wir sollten darüber nur staunen. Und die Lydia hat sicherlich gestaunt über diese herrliche Botschaft des Evangeliums. Der Herr hatte ihr selbst das Herz aufgetan, sodass sie Acht hatte auf das, was Paulus zu ihr redete. Und dann geschah dieses große Wunder des Glaubens, das Wunder der Wiedergeburt. Und sie konnte von da an bezeugen, ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles, aber auch wirklich alles neu geworden. Das ist die Stellung, die wir haben vor Gott. Da ist in Christus, unserem Stellvertreter, alles neu. Es ist eine neue Kreatur in unserem Erlöser. Auch wenn hier auf dieser Erde uns noch manches Alte anhaftet. Aber das ist unsere Stellung vor Gott. Nun kehrten sie bei ihr ein. Paulus und Silas hatten Gemeinschaft mit ihr. Und dann ging es weiter in Philippi. Und dann kam es zu einem geistlichen Kampf, zu einer geistlichen Auseinandersetzung besonderer Art. Da gab es in Philippi eine Frau, eine Sklavin, eine Magd mit einem Wahrsagegeist. Und einige, denen sie offenbar gehörte, machten damit sehr viel Geld. Und nun geschah es, dass Paulus in der Vollmacht des Heiligen Geistes im Namen Jesu diesen Wahrsagegeist austrieb. Damit war natürlich auch der Gewinn für ihre Herren dahin. Und wir lesen dann ab Vers 19, dass das Folgen hatte. Als aber ihre Herren sahen, dass damit ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, ergriffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Markt vor die Oberen und führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen, diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr, sie sind Juden und verkünden Ordnungen, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind. Und das Volk wandte sich gegen sie, und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen, sie mit Stöcken zu schlagen. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innere Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Eine sehr schmerzhafte Angelegenheit. Das war also die Situation. Und nun lesen wir in Vers 25 etwas sehr Erstaunliches. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Es ist zunächst einmal sehr erstaunlich, dass hier offenbar nicht irgendein Groll, irgendein Hass, irgendwelche Hassgedanken in ihren Herzen triumphierten, sondern das Lob Gottes, das Lob, das Gott schenkte um Mitternacht. Wir denken an das Wort aus dem Buch Hiob. Gott schenkt Lobgesänge in der Nacht. Sie hätten ja auch fluchen können, wie viele der Gefangenen, die dort in diesem Gefängnis festsaßen, fluchten täglich, fluchten über die Richter, die sie verurteilt hatten, fluchten über den Kerkermeister, fluchten vielleicht auch über die anderen Gefangenen, fluchten über die Verhältnisse dort, über die notvollen Verhältnisse im Gefängnis. Aber nichts davon bei Paulus und Silas. Kein Groll gegen die Besitzer der Sklaven, die ja hier aus purer Habgier gehandelt hatten. Kein Groll gegen die Stadtrichter, die ein oberflächliches Urteil gefällt hatten. Und auch kein Groll gegen den Gefängnisaufseher, der wohl hier seine Pflicht getan hatte. Aber es ist durchaus möglich, dass er nicht dazu verpflichtet war, sie noch zusätzlich in den Block zu legen, nachdem sie hart geschlagen worden waren, ihr Rücken aufgerissen worden war, die Schmerzen hatten. Da legte er sie noch zusätzlich in den Block. Es ist durchaus möglich, dass er dazu nicht verpflichtet war. Und so hätte es ja sein können, dass sich auch der Groll der beiden, des Apostels Paulus und des Silas, gegen den Kerkermeister, gegen den Gefängnisaufseher gerichtet hätte. Aber nichts von alledem. Kein Fluchen, kein Groll, keine Bitterkeit. Wir erfahren nichts von dem. Ob das nicht auch im Ansatz irgendwo sich bemerkbar machte in ihrer alten Natur, das erfahren wir hier nicht. Aber was wir erfahren ist, dass der Geist von Golgatha, des Sieges von Golgatha über alle Mächte der Finsternis und über alle widrigen Umstände hier triumphierte in ihren Herzen, in ihrem Leben, sodass es nach allen Seiten hin auch offenbar wurde. Wir fragen uns, wie war das denn eigentlich möglich, dass sie anfingen zu loben und Gott zu preisen in dieser äußerst schwierigen Situation? Wie war das möglich? Vielleicht hatte Gott sich ihnen in dieser Nacht um Mitternacht in besonderer Weise geoffenbart. Das halte ich für durchaus wahrscheinlich. So haben das immer wieder Menschen erlebt, die in Gefangenschaft geraten sind, um Jesu willen, beispielsweise auch ein Pastor Wilhelm Busch, während der Nazizeit, als er im Gefängnis saß, dass der Herr sich solche Menschen in ganz besonderer Weise offenbarte, sodass sie seine Nähe spürten wie nie zuvor. Das sind spezielle Situationen, in denen Gott sich auch speziell offenbaren kann und offenbart immer wieder, um seine Leute zu stärken, um sie zu kräftigen, damit sie durchhalten. Das heißt also, dieses Lob Gottes, dieses Danken und Preisen, das war nicht die Frucht ihrer eigenen Natur, sondern das war ein Werk des Heiligen Geistes. Und da, wo der Heilige Geist das in uns wirkt, geht in der Regel eine Offenbarung Gottes voraus. Wir haben diese Offenbarung Gottes in Christus Jesus in seinem Wort. Und da, wo Gott uns begegnet in seinem Wort, wo uns sein Erlösungswerk neu klar und deutlich wird, verklärt durch den Heiligen Geist, da können wir nicht anders, da fangen wir an, Gott zu loben. So lesen wir es beispielsweise auch im Römerbrief, nachdem der Apostel Paulus den Heilsplan Gottes mit dem Volk Israel und den Heiden, den Nationen, entfaltet hat, da mündet das Ganze ein in eine sogenannte Doxologie, in eine Verherrlichung Gottes, in einen Lobpreis Gottes. Dann können wir manchmal gar nicht anders, als Gott zu preisen. Dann stehen wir vielleicht, nachdem wir in der Bibel gelesen haben, plötzlich auf und gehen auf und ab in unserem Zimmer und können nicht anders, als mit überströmendem Herzen den Herrn zu preisen für sein herrliches Erlösungswerk. Gnade, lauter Gnade, Gnade und Erbarmen in unserem Leben. Das kann also Gott schenken unter widrigsten Umständen. Da ist es dann, wie haben wir es gehört aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, ist es ein Lobopfer. Vielleicht tut es auch manchmal ein bisschen weh, ja? Vielleicht ist auch ein wenig Selbstverleugnung gefragt an der Stelle, aber dann überwiegt doch die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus. Wir bringen ihm das Lob und den Dank und die Anbetung. Vielleicht wurde dem Apostel Paulus und dem Silas hier, den beiden, auch bewusst, was Paulus dann später den Römern geschrieben hat. Kapitel 8, Vers 28 im Römerbrief. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum göttlich Besten dienen. Alle Dinge, ohne Ausnahme, auch diese Gefangennahme, auch die Schläge, die Schmerzen, all das, was mit diesem Gefängnisaufenthalt verbunden war, all das musste ihnen nach dem ewigen Ratschluss Gottes zum Besten dienen, mit dazu beitragen, dass sie an Ziel göttlicher Herrlichkeit kamen, auch mit dazu beitragen, dass sie erzogen wurden und in das Bild Jesu umgestaltet wurden. Das sind ja Prozesse in unserem Leben, Erziehungsprozesse, Erziehungswege, die Gott mit uns geht. Das haben wir ja nicht von einem Moment zum anderen. Danach sehnt sich unser Fleisch, dass wir alles so in der Tasche haben. Aber wir haben es nicht in der Tasche. Bevor es auf den Thron ging in Ägypten, wurde ein Josef ins Gefängnis geworfen, ging es erstmal tief hinab, ins Tal der Demut. Das ist Gottes Weg. Hinab geht unser Weg. Aber dann offenbart sich darin auch immer wieder die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus. Wenn das aber so ist, und die Bibel bezeugt es ja mit klaren Worten, dass denen, die Gott lieben, das sind die Erlösten, die Auserwählten, alle Dinge ohne Ausnahme zum göttlich Besten dienen, dann kann man doch daraus auch den Schluss ziehen, dass wir alle Zeit für alles dankbar sein dürfen. Nicht, weil das Böse und das Notvolle an sich dankenswert wäre, sondern weil Gott es dazu gebraucht, um uns zu erziehen, um etwas Gutes daraus und Heilsames daraus zu machen, um sich darin zu verherrlichen, gebraucht Gott, gebraucht alle Dinge in diesem Leben und jeden Umstand in unserem Leben, um etwas daraus zu machen, was ihn ehrt, um es seinen Zwecken dienlich zu machen. Also, die Bibel sagt uns, sage Dank alle Zeit für alles, Gott, dem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist der Wille Gottes, so lesen wir im 1. Thessalonicher Brief, dass wir dankbar sind in allen Dingen. Ich erinnere noch einmal an Karl Polnick, den Gründer der China-Allianz-Mission. Er hatte sich zur Lebenslosung das Wort ausgesucht aus dem Epheserbrief, sage Dank alle Zeit für alles. Das war sein Motto, das war seine Lebenslosung. Und das praktizierte er. Das praktizierte er in den schwierigsten Umständen. Und es ist klar, dass solche leidensvollen Situationen nicht ausblieben. Es gab reichlich davon in seinem Leben. Und dann hatte er einen schweren Unfall, später musste ihm ein Arm amputiert werden. Ein Bein konnte gerade noch gerettet werden. Aber in dieser Zeit der Not, als er dort im Krankenhaus, in der Fremde, in Italien lag, fern von der Heimat, da trat der Versucher an ihn heran und sagte zu ihm, der letzte Spruch, den du in Barmen im Missionssaal hast aufschreiben lassen, heißt, sage Dank alle Zeit für alles. Was sagst du jetzt? Und er antwortete darauf, dem Herrn sei Dank für alles. Das konnte er, weil er wusste, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Darum darf man Dank sagen, alle Zeit für alles. Er praktizierte das auch. Und nun lesen wir hier, dass Gott eingreift. In dem Augenblick, nicht vorher, das ist ja hier offenbar, in dem Augenblick, als Paulus und Silas anfingen, Gott zu loben und zu preisen, da griff Gott ein. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Gott greift ein, wenn der Geist Gottes die Herzen der Kinder Gottes zu Lob und Dank bewegt. Das hat er immer wieder getan. Wir lesen gleich noch eine Geschichte aus dem Alten Testament dazu. Die ganze Kirchengeschichte ist voll davon. Unser persönliches Leben ist hier unter ein Zeugnis dafür. Gott greift ein, da wo seine Kinder anfangen, unter der Wirkung des Wortes Gottes und des Heiligen Geistes, Gott zu preisen und zu loben. Und da mag es sein, dass manche Ketten der Bedrückung und der Schwermut von einem Menschen abfallen, wenn er anfängt, Gott zu loben und zu preisen. Und da mag es sein, dass manche wunderbare Siege errungen werden. Und davon wollen wir nun etwas lesen im 2. Chronikerbuch. Es ist ein sehr bekanntes Kapitel, das immer wieder auch in diesem Zusammenhang betrachtet wird. Es geht um Josaphats Sieg über die Ammoniter und Moabiter. Er stand diesem Kampf, dieser Auseinandersetzung ziemlich hilflos gegenüber. Und wir lesen von Vers 10 an, 2. Chroniker Kapitel 20, von Vers 10 an, dass er betet zu Gott. Er wendet sich also an seinen Herrn. Josaphat war ein gottesfürchtiger König. Mit den Worten: Nun siehe, die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir, durch die du Israel nicht hindurchziehen ließest, als sie aus Ägyptenland kamen, sondern sie mussten vor ihnen weichen und durften sie nicht ausrotten, siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen, uns auszutreiben aus deinem Eigentum, das du uns gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen das große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Ein wunderbares Wort. In uns selbst ist keine Kraft. Gegen die Mächte der Finsternis, gegen die Bosheit der Menschen, keine Kraft. Wir sind ohnmächtig, wir sind hilflos. Unsere Augen schauen nach dir, so sagt er hier. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit seinen alten Frauen und Kindern. Aber der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde auf Jahaziel, den Sohn Sechajas, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matanias, den Leviten aus den Söhnen Asaf. Und Jahaziel sprach: Merket auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch: Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen, wenn sie den Höhenweg von Zitz heraufkommen, werdet ihr auf sie treffen, wo das Tal endet, vor der Wüste Jeruel. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen, tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist. Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzaget nicht, morgen zieht ihnen entgegen, der Herr ist mit euch. Wunderbare Zusage, durch den Geist Gottes gegeben. Und dann heißt es später, ab Vers 21. Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass sie in heiligem Schmuck Loblieder singen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprechen: Danke dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren, und sie wurden geschlagen. Als sie anfingen mit Loben, mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Feinde des Volkes Israel. Sehen wir also, steht ein enger Zusammenhang zwischen dem Geist des Lobens und des Preisens, der Herrlichkeit Gottes und seines Sieges von Golgatha her und dem Eingreifen Gottes in ganz bestimmten Situationen, wo wir einfach in die Enge getrieben sind und wo wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Da öffnet Gott die Türen, so heißt es hier. Die Türen des Gefängnisses taten sich auf. Da greift Gott ein, ganz konkret. Aber nicht nur die Türen des Gefängnisses taten sich hier auf, sondern auch eine Herzenstür öffnete sich. Und das war die Herzenstür des Gefängnisaufsehers. Und das ist eine ganz, ganz wunderbare Geschichte hier. Dass dieser Mann zum Glauben an den Herrn Jesus kam. Äußerlich bewegt und innerlich bewegt. Dass Gott immer auch Menschenherzen bewegt, wenn Gottes Kinder, wenn die Gemeinde Jesu anfängt, ihn zu preisen, das wollen wir ja nicht den Charismatikern überlassen und den Pfingstlern, den Schwarmgeistern. Es ist auch nicht so, dass wir hier etwas erzwingen könnten, sondern das ist ja unsere ganz ureigenste Sache von der Bibel her. Immer dann, wenn Gottes Kinder anfangen, ihn zu preisen und zu loben, über alle Schwierigkeiten hinweg, ihm die Ehre geben, da kann Gott auch Herzen bewegen. Und das tut er auch immer wieder. Ich las hier in diesem Buch von Christopher Willis etwas über den Missionar Hyde in Indien. Der schreibt, es wird von ihm gesagt, dass er eines Tages mit einem Punjabi-Evangelisten und seinen zwei kleinen Kindern in ein weit entferntes Dorf reiste. Unterwegs unterhielten sich die Männer niedergeschlagen über das Dorf, wie lange das Evangelium dort schon gepredigt worden sei und wie wenig Interesse die Leute gezeigt hätten. Kann man so richtig gut nachvollziehen, ne? Da hat man so oft schon hier und da was gesagt, vielleicht in der Verwandtschaft, vielleicht in der Nachbarschaft oder wo auch immer und es regt sich nichts und es tut sich nichts. Also das war ihr Gesprächsstoff und sie waren ziemlich niedergeschlagen. Aber davon völlig unbeeindruckt waren die Kinder. Und die Heilige Schrift sagt, dass Gott sich aus dem Munde der Kinder ein Lob zubereitet hat. Und das wurde hier praktische Wirklichkeit. Die Kinder hatten keine so traurigen Gedanken. Sie waren so fröhlich, dass sie anfingen zu singen. Ein Lied nach dem anderen sangen sie, bis die zwei Männer sich gezwungen sahen, einzustimmen. Sie wurden von dem Geist des Lobes so angesteckt, dass sie weiter sangen, als sie das Dorf erreichten. Man stelle sich ihr Erstaunen vor, als sie die Leute voller Aufmerksamkeit fanden und begierig, Christus zu bekennen und ihm zu folgen. Mehr als ein Dutzend von ihnen offenbarte einen so lebendigen Glauben, dass sie getauft wurden, bevor die Evangelisten das Dorf verließen. Es war der erste Triumph des Evangeliums in diesem Dorf. Und er hatte sich angekündigt und war zustande gekommen durch den Geist des Lobens bei den Kindern. Und dann fügt er hier später noch etwas hinzu aus dem Leben Heitz. Heitz berichtet, wenn er bemerkte, dass nur wenige Seelen zu Christus geführt wurden, habe er immer gefunden, dass es daher kam, dass bei ihm der Geist des Rühmens fehlte. Er habe dann seine Sünde bekannt, um Vergebung gebeten und anstelle des Geistes der Schwermut das Gewand des Lobens angezogen. Die Erfahrung, die er dann beständig machte, war die, dass Christus von neuem Seelen zu sich zog durch ihn. Kein Fischer kann wohl froh sein Netz auswerfen, wenn er matt und traurig ist. Es ist der Frohe, der im allgemeinen Seelen für Christus gefunden. Nicht, dass man das suchen sollte, in erster Linie, wenn man Gott preist und lobt, aber offenbar ist es eine Frucht. Paulus und Silas suchten das nicht, dass hier die Gefängnistüren sich öffneten. Nicht einmal in erster Linie, dass das Herz des Kerkermeisters geöffnet wurde. sondern es war eine Frucht dessen, was der Geist Gottes wirkte. Eine Antwort auf das Loben und Preisen dieser beiden, gewirkt durch den Geist Gottes. Zunächst einmal wird dieser Gefängnisaufseher äußerlich erschüttert. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Also dieser Gefängnisaufseher bürgte mit seinem Leben für die Gefangenen. Und deshalb gab es für ihn praktisch gar keinen anderen Ausweg als den des Freitodes, sich das Leben zu nehmen. Er sah keinen anderen Ausweg, das wollte er dann hier auch tun. Er ist zutiefst äußerlich erschüttert. Sein ganzes Leben ist erschüttert, es ist praktisch zu Ende. Es gibt keine Zukunft mehr für ihn, keine Perspektive mehr für ihn. Es ist vorbei. Und da greift nun der Herr ein durch Paulus, der rief laut, so lesen wir hier, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Und das war ein, man möchte sagen, noch viel größeres Wunder als das Erdbeben, das geschehen war, dass nun die Gefangenen nicht weggelaufen waren, allen voran Paulus und Silas, sondern dass sie alle noch beieinander waren. Und von daher der Kerkermeister nicht zu befürchten hatte. Hier wird etwas offenbar von der Liebe Gottes. Im Ersteren, in diesem Erdbeben, wird etwas offenbar von der Heiligkeit, von der Allmacht Gottes. Gott ist ernst zu nehmen in seinem Gericht über die Gottlosen. Aber dann hier, in dem, was Paulus tut, tu dir nichts an, oder was er sagt, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. In diesem Geschehen, was dann folgt, da wird etwas offenbar von der Liebe Gottes. Und beide Seiten Gottes, so möchte ich einmal sagen, rühren das Herz des Gefängnisaufsehers so an, dass es dann hier heißt, da forderte der Aufseher ein Licht, stürzte hinein, fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen, und er führte sie heraus und sprach, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Hier wird er also innerlich erschüttert. Vorher ist er äußerlich elend, jetzt wird er innerlich elend vor Gott. Beide Dinge wirken hier zusammen. Es kann ein Mensch durchaus äußerlich elend sein und äußerlich erschüttert sein. Das bedeutet noch lange nicht, dass er innerlich vor Gott zittert und erschüttert ist und seine Verlorenheit und Sündhaftigkeit vor Gott erkannt hat. Leider knüpft man in den heutigen Evangelisationen immer wieder vor allen Dingen an dem äußeren Elend an. Nun, dagegen ist dann nichts einzuwenden, wenn man das äußere Elend als ein Symptom ansieht, das anzeigt, dass es innerlich vor Gott nicht stimmt. Aber der große Fehler, der heute immer wieder in der Verkündigung gemacht wird, ist, dass man den Herrn Jesus nun anbietet als den, der diese Probleme löst. Und das hat mit Evangelium zunächst nichts zu tun. Das ist völlig sekundär. Das Evangelium ist die Antwort auf das innere Elend des Menschen, das Gott wirkt. Und dass dieser Mann hier zu dieser Frage kam, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Ich habe es zu tun mit einem heiligen Gott, ich bin verloren. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Ich habe in diesen Tagen noch eine Kassette gehört von einem Bruder, der als Evangelist immer wieder Vorträge hört. Und ich habe das verfolgen können durch die ganze Predigt hindurch. Das zog sich durch die Predigt hindurch wie ein roter Faden. Du Mensch, du hast ein großes Verlangen nach erfülltem Leben. Und es ist gut so. Und ich freue mich darüber, dass es hier Menschen gibt, so sagt er, die dieses Verlangen haben. Und die dieses Verlangen noch nicht verloren haben. Und nun kommt der Herr Jesus und stillt dieses Verlangen. Das ist kein Evangelium. Gott stillt ein Verlangen, das niemand von Natur aus hat. Gott stillt nur das Verlangen, das Gottes Geist im Herzen des Menschen wirkt, indem er Sünde, Schuld, Verlorenheit aufdeckt, den Menschen in das Licht Gottes hineinstellt, und dann ist er reif für das Evangelium, für die Kreuzesbotschaft. Und da geht es im Evangelium ausschließlich, ich betone das, ausschließlich um die Frage nach der Versöhnung mit Gott. Alles andere, dass sich Lebensumstände verändern, alles andere, dass der Mensch dann auch zum Sinn des Lebens findet und, das ist eine Folge davon, das ist eine Frucht davon, das ist im Grunde genommen sekundär. Wir sehen, wie hier in unserer Zeit in der Verkündigung die Akzente verschoben werden. Dieser Mann fragt, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und das war die Hauptsache für ihn. Und die Vergebung der Sünden, das ist die Hauptsache. Und Vergebung der Sünden darf niemals nur ein Mittel zum Zweck sein. Du hast Probleme? Nun, Gott will sie lösen, aber du brauchst auch Vergebung deiner Sünden. Dann wird Gott auch deine Probleme lösen. Ja? Hier wird die Vergebung der Sünden missbraucht als ein Mittel zum Zweck. Und das ist kein Evangelium. Aber das wird heute überall als Evangelium verkauft. Und dann kann man nur dankbar sein, wenn Menschen, die sich dann, wie es heißt, für Christus entschieden haben, dann kann man nur hoffen, dass solche Menschen dann noch einmal unter eine klare Verkündigung des Evangeliums kommen und das wirklich in der Tiefe nachgeholt wird, was am Anfang gar nicht vorhanden war. Diese Menschen betrügen sich selbst und merken auch und spüren auch, irgendwie stimmt das Ganze nicht. Manche wenden sich sogar enttäuscht ab, weil sie merken, das stimmt ja alles gar nicht. Das entspricht ja alles gar nicht der Wirklichkeit, was man mir hier versprochen hat in der Verkündigung. Manche betrügen sich ihr ganzes Leben lang, üben auch Einfluss aus auf die Gemeinden. Manche aber werden dann noch einmal irgendwann richtig vor Gott erschüttert und brechen durch zum lebendigen Glauben an Christus, zur Heilsgewissheit und finden dann in Christus alles. Lass mich das noch kurz hinzufügen. Wir fragen uns manchmal, oder wir könnten uns die Frage stellen, wie kommt es denn, dass wir in unserer Zeit so viel Einfluss haben? Von Seiten der charismatischen Bewegungen in der Allianz hat man sich geöffnet. 1997 ist diese Öffnung geschehen hin zur charismatischen Bewegung. Immer mehr geht auch der Zug Richtung Rom. Wie ist das eigentlich möglich, dass man dafür so offen ist, für das Angebot bestimmter Geistesgaben? Wie ist es möglich, dass man auf der anderen Seite so offen ist für den Einfluss der Psychologie bis hinein in die Verkündigung und in die Seelsorge? Wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass manche so sich hineinflüchten in irgendwelche Sonderpfündlein? Der eine in irgendwelche prophetischen Erkenntnisse, der andere flüchtet sich in die Allversöhnung, ein dritter öffnet sich für dieses, ein vierter für jenes. Wie kommt das? Weil man in Christus Jesus noch nicht zur Ruhe gekommen ist. Weil man in ihm noch nicht alles gefunden hat, was vor Gott bestehen kann und was Gott verherrlicht. Das ist der Grund dafür. Da ist man offen für alles Mögliche. Also ich sage es noch einmal. Dieser Mensch wurde äußerlich erschüttert, er wurde äußerlich elend, und das sind ja viele in unserer Zeit. Aber das ist noch nicht das Entscheidende. Sondern dieser Mensch wurde vor Gott innerlich erschüttert. Genauso wie Luther. Dem ging es nicht um die Frage, was ist denn der Sinn des Lebens und dieses und jenes und wie kann ich irgendwelche Probleme gelöst bekommen. Dem ging es um diese eine Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ich bin verloren vor diesem heiligen Gott. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und da wurde ihm das Evangelium von Christus geoffenbart. Und da kam er zur Ruhe, zur Heilsgewissheit, zur Freude am Evangelium, zur Freude an Jesus. Gut. Paulus gibt die Antwort, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. aber belässt es nicht dabei, sondern dann unterweist er sie. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren, die sagten, man musste doch wissen, woran er zu glauben hatte. Es musste ihm doch das Evangelium erklärt werden, das Wort Gottes erklärt werden. Und dann kam es zur Heilsgewissheit und sofort zur Taufe. Sofort zur Taufe, das war eins. Ist klar, da waren die grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums begriffen worden. Welch eine Freude zog ein, dann kamen die Veränderungen. Welch eine Liebe zu Paulus und Silas. Es wird dieser Mann für ein wunderbares Zeugnis gewesen sein, dann auch weiterhin in Philippi. Eine Frucht des Geistes, des Lobens und Dankens im Herzen von Paulus und Silas. So, ihr Lieben, nach diesen Ausführungen bleibt mir nichts anderes übrig, als euch, wie ich zu Anfang schon sagte, eine Lob- und Dankkur für diese Woche zu verschreiben. Also diese Kur hat mir der Herr auch verschrieben. Jetzt verschreibe ich sie auch euch im Namen Jesu. Womit beginnt diese Kur? Mit Beugung. Alles beginnt immer mit Beugung, Demütigung. Wo wir also den Herrn zu wenig gepriesen haben, ihm zu wenig gedankt haben, gemurrt haben, uns geärgert haben und. Statt ihn zu loben und zu preisen, wo wir drunter gelegen haben. Da wollen wir uns beugen und demütigen. Und wollen im Namen Jesu, wie es heißt im Epheserbrief, Gott Lob und Dank sagen, alle Zeit und für alles. Das schließt das Bitten nicht aus. Nicht, dass ihr mich missversteht, als dürfte man jetzt gar nicht mehr bitten und seufzen und flehen, ja? Aber immer eine ganze Portion Dank darunter, wie Spurgeon das gesagt hat. Mischt eine ganze Portion Lob und Dank darunter. Und wendet den Vers, sage Dank alle Zeit für alles, ganz bestimmt und konkret auf eure Probleme an. Also geht jetzt bitte nicht nach Hause und sagt, wir haben eine schöne Predigt gehört, ist ja wunderbar, was der Paulus da erlebt hat, und das ist ja auch für uns was Schönes, sondern werdet ganz konkret, denkt über eure speziellen Nöte nach, geistlicher Art und auch sonstiger Art, und dann fangt einmal an, dafür zu danken, dass sie nach dem Willen Gottes euch zum göttlich Besten dienen. Fangt an, ihn darüber zu preisen. Und wer weiß, ob Gott nicht eingreifen wird und etwas tun wird zum Bau seines Reiches und zu unserem und anderer zeitlichem und geistlichem Wohl. Der Herr mag uns seine Gnade dazu schenken. Amen.